Ja, also irgendwelche Wesen, die so eine Frequenzen hören können, die hören uns dann auch. Also wenn wir auf dem Jupiter zum Beispiel gehört werden.
Wären wir doch, oder?
Ich habe keine Moderation vorbereitet. Ich sag einfach mal Hallo da draußen an den Geräten, an alle Hörerinnen und Hörer unseres nicht sehr regelmäßigen Podcasts. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und vielleicht der letzten, vielleicht vorletzten Folge des Jahres von was auch immer, dem Gaming-Podcast, in dem es um was auch immer geht. Und heute sind wir mal ein bisschen konkreter unterwegs als das. Nicht ganz so schwammig aufgestellt und tatsächlich auch ein bisschen vorbereitet. Denn heute geht es um ein Thema, was ich vorher schon in der Gruppe kommuniziert habe. Man glaubt es kaum. Und zwar klassischerweise zum Jahresende, wie das nun mal so ist, ein kleiner, mehr oder weniger von uns persönlicher Jahresrückblick. Was das heißt, ist, dass wir uns erstmal so ein paar große Spiele des Jahres angucken wollen, in Anführungsstrichen angucken, also einfach bequatschen wollen, was waren so die Spiele, die besonders viel Rummel gesorgt haben, die Schlagzeilen dominiert haben, die vielleicht auch für Kontroversen gesorgt haben, die auf jeden Fall sehr präsent waren so in der öffentlichen Wahrnehmung. Da habe ich mir schon eine Liste rausgesucht, die ist einigermaßen chronologisch, jetzt ohne dass ich Systeme aufzähle und irgendwie die Release-Daten die ganze Zeit, aber ich schmeiß euch dann einfach so Namen hin und dann sagt ihr so, oh, was gibt's dazu zu sagen? Aber damit ihr nicht ganz so, also ich spreche jetzt nicht mehr zur Hörerschaft, sondern zu euch dreien, die ihr euch gleich auch noch vorstellt oder zumindest Hallo sagt. Damit ihr nicht ganz so orientierungslos in die Auseinandersetzung mit diesen Spielen reingeht, habe ich mir auch noch einen kleinen Kniff überlegt, den erkläre ich gleich. Vorher noch, der zweite Teil wird sich dann um unsere persönlichen Highlights und Enttäuschungen des Jahres drehen. Also so gesagt, heute ein zweigeteilter Jahresrückblick. Aber erstmal dazu, mit wem ich diesen Jahresrückblick überhaupt veranstalten möchte. Sag doch mal, hallo Matthias.
Hallo Matthias.
Hallo Matthias.
Das war lustig.
Ne? Ja, ich bin Matthias. Hallo.
Und dann sagt auch der Stevie hallo.
Hallo Stevie.
Dann fehlt ja nur noch ich. Ne? Ich bin der Alex. Hallo. Man kennt mich zum Beispiel aus dem Was auch immer Podcast. Wer den kennt.
Ich habe gehört, das ist ein sehr guter Podcast.
Ja, sehr qualifiziert.
Ja, ich finde es gut, wir haben nichts gelernt. Die
Immer
Anmoderation
noch.
ist nach wie vor miserabel.
Grüßung.
Ja,
Sehr
aber
durcheinander.
wer hat's jetzt gemeint? Stevie sagte, 2 Monate war jetzt Pause, ne? Da kann man uns das auch gar nicht verübeln, dass wir eingerostet sind.
Und ich finde, wir können ein kleines Gewinnspiel machen. Und zwar zwei von diesen Menschen, die ihr gerade hört, trinken Glühwein. Und wenn ihr am Ende der Sendung sagt, welche und das richtig ist, dann habt ihr gewonnen.
Und das
Viel
reicht doch
Erfolg.
auch, oder?
Ja, es
Ja.
reicht.
Also wenn man bei was auch immer einfach schon gewinnt,
Ja.
das ist so viel wert.
Sind für alle Gewinnenden die nächste Folge gratis.
Ja, ihr hört dann als erstes die nächste Folge,
Und ihr
wenn sie
ladet
halt hochgeladen ist.
automatisch unbegrenzt viele Leute mit ein. Die stehen alle auf der Gästeliste.
Ja, könnt holen, wen ihr
Ja.
wollt. Geil.
Oder das klingt wie, das ist wie so ein Patreon-Tier, die dürfen dann sozusagen gemutet hier in den Discord-Channel mit zur Aufnahme.
Ja, wenn
Dürfen
wir
wir sie
das jetzt.
live zuhören?
Nö.
Nee.
Nö. Nee, das machen wir nicht. Das ist albern. Das ist albern, Alex. Bist du
Okay.
sicher, dass du heute mitmachen willst?
Jetzt eigentlich nicht mehr. Nee. Ich gehe wieder
Naja.
Demon's Souls spielen.
Oh, nee, jetzt hast du einen Spoiler
Oh Gott.
verraten. Das kommt nämlich auch noch. Aber jetzt erstmal zu dem Kniff, den ich mir überlegt habe, damit der ganze Jahresrückblick ein bisschen Pep bekommt. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich das ist, was ich damit erreicht habe, aber wir werden den unter dem Motto The Good, the Bad and the Ugly stattfinden lassen. Das heißt, wenn ich euch jetzt die Namen der Spiele nenne, die ich so als die großen und aufmerksamkeitsschwersten Titel des Jahres 2020 rausgesucht habe, dann sollt ihr vor allen Dingen unter diesen drei Gesichtspunkten was dazu sagen. Also was hat euch, wenn ihr euch damit überhaupt befasst habt, gut daran gefallen? Was hat euch nicht daran gefallen? Und was war irgendwie eklig, anrüchig, kontrovers, problematisch? Das muss nicht mal das Spiel selbst betreffen. Das kann auch irgendwas betreffen, was drumherum passiert ist. Eine PR-Kampagne, ein Trailer, irgendein Skandal, was weiß ich. Also etwas, was einfach so on top auf das Spiel selbst unangenehm war. Aber es kann natürlich auch ein Spielinhalt sein. Das ist auch möglich. Eure Fantasie ist quasi überhaupt keine Grenze gesetzt. Und ich weiß, ihr ärgert euch jetzt auf eure Notizen guckend.
Ich habe keine gemacht.
Dass ihr euch vor. Okay, sehr gut. Dann fangen wir doch einfach mal an. Irgendwann, relativ im frühen Jahr. Boah, ich hoffe, ich habe hier auch keine Schnitzer reingebracht. Ich habe mich relativ kurzfristig vorbereitet. Aber es kam dieses Jahr auch Dreams raus. Kann sich daran noch jemand erinnern?
Naja, es kam halt endgültig raus, weil vorher schon länger Zeit in der Beta.
Ja.
Ich habe es nicht gespielt.
Aber du hast dich zumindest damit auseinandergesetzt, kann ich mich erinnern, oder? Für Artikel?
Ja, es ist so ein Sandbox, Creator, alles machen können, Spiel, ja.
Ach, daran haben doch ganz viele so versucht, den Games nachzubauen und so, ne?
Genau, richtig.
Okay, ja. Dann habe ich doch Bilder im Kopf, sehr gut.
Genau, hat dazu irgendjemand eine Geschichte zu erzählen? Hat das überhaupt jemand gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich glaube, in der Runde hier nicht.
Ich habe es nicht gespielt, ich habe mit Leuten gesprochen, die das oder andere Spiele gespielt haben und es ist halt... Ich finde es cool, wer sich darauf einlassen möchte und Bock darauf hat, irgendwie sich mega akribisch Sachen nachzubauen oder zu erfinden und in einem Videospiel zu erschaffen, finde ich cool. ist nicht so meins, aber...
Ja, also mir fallen direkt zwei Sachen dazu ein, jetzt wo ich das so erwähne. Das eine ist, ich hatte das Gefühl, das hatte so einen unerwarteten Hype, also dass am Anfang oder beziehungsweise bevor das rauskam oder auch in diese Beta-Phase ging, hat sich da keiner so richtig für interessiert. Und als die Leute dann gemerkt haben, dass das coole Möglichkeiten bietet und wahrscheinlich auch einigermaßen einsteigerfreundlich ist, gab es dann so eine Welle an, ja, an positiven Stimmen zu diesem Spiel. Und dann ist das aber ganz schnell wieder abgeebbt und es ist nicht so richtig, zumindest in meiner Wahrnehmung, das ist Punkt 2, irgendein Projekt daraus entstanden, wo man jetzt noch drüber redet. Also es gibt ja, keine Ahnung, es gibt jetzt noch auf Steam irgendwelche Hobbyprojekte, die über den RPG-Maker kreiert wurden, die teilweise als richtige kleine Indie-Perlen gefeiert werden. Deliver Us the Moon ist, glaube ich, eins davon, wenn der Titel jetzt richtig ist.
To the Moon heißt es.
Einfach to the Moon. Aber ja. Was ist denn Deliver Us the Moon? Gab es da auch irgendwas?
Das kommt mir auch bekannt vor, das war aber was anderes.
Ist ein Spiel.
Das ist was anderes.
Ah.
Ja. Deliver. Ja, dann gab es dieses Vampirspiel, wo es auch mehrere Teile zu gab. Also, was ich damit sagen will, es gibt so Editoren, die halten sich schon relativ lange und erfreuen sich großer Beliebtheit, auch wenn die sich jetzt nicht extrem krass weiterentwickelt haben. Der RPG-Maker sieht ja immer noch so aus, wie er, oder ähnlich aus, wie er vor vielen, vielen Jahren aussah. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen erwartet, Dreams könnte vielleicht sowas Ähnliches sein, wo dann immer wieder neue Projekte kommen, über die vielleicht sogar kleine, coole Indie-Spiele entstehen, die dann auch Erfolge feiern und gut gekauft werden. Aber so richtig.
Ich glaube, der Unterschied ist zumindest meine Vermutung, dass es funktioniert, ist, dass die RPG-Maker-Sachen, die sind ja dann auch sozusagen alleinstehend verfügbar. Ja. Die kannst du dann halt einfach unabhängig so auf Steam kaufen, wenn die halt zertifiziert sind, ohne den RPG-Maker zu besitzen oder ohne sich damit auskennen zu müssen. Und ich glaube, die Dreams-Sachen sind halt nur eben Teil dieses, also so ähnlich wie zum Beispiel der Super Mario Maker, da musst du halt erstmal den Super Mario Maker besitzen und dann kannst du diese Level spielen. Ich glaube aber nicht, dass du da quasi separat die Spiele irgendwie auslagern und veröffentlichen kannst.
Ja, genau.
Und ich glaube, ein wichtiger Unterschied ist auch, dass quasi die Gaming-Szene oder unsere Wahrnehmung, die ist ja jetzt nicht so ultra homogen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da nach wie vor eine sehr aktive, engagierte Bubble gibt, von Leuten, die bei Dreams sehr aktiv waren und sind und sich dafür interessieren, aber die sind halt nicht in unserem direkten Umkreis und dadurch kriegen wir das halt einfach nicht mit.
Nee, ich fand's schade, dass ich dann irgendwie nicht mehr so richtig was davon gehört habe. Keine kleinen Erfolgsgeschichten. Aber dann können wir das ja auch zu den Akten legen, wenn wir da sowieso nicht viel selbst mitgemacht haben. Müssen wir uns da ja nicht groß dran aufhalten. Aber das war Dreams. Was auch noch relativ früh im Jahr kam, war Call of Duty Warzone, also der Standalone Free-to-Play Battle Royale Modus von Call of Duty. Uff.
Call of Duty,
wie hieß es eigentlich? Korrekt.
Ultimate Freedom Fighter. Uff.
Ja, wahrscheinlich.
Das wird sogar passen.
Great, Great Patriocy
Legend. Irgendein Crap von Call of Duty halt.
Wie hieß denn das jetzt? Rettet mal unsere Ehre hier einer.
Den vom letzten Jahr oder was?
Ja.
War das nicht irgendeine Modern Warfare? Ja, ne?
Ja, das Modern Warfare ja. Reboot quasi, ne?
Ja, genau, Modern Warfare war das.
Ja, eher so Reboot, oder? Weil es gab schon mal ein Modern Warfare, aber das war ein anderes Spiel. Ah, ja, ja, ja. Ja, genau, also das kam irgendwann letztes Jahr raus und in diesem Jahr wurde dann der Warzone-Modus nachgereicht. Und nicht nur der, sondern auch direkt mehrere Seasons so im Laufe des Jahres, die sich irgendwann angestapelt haben auf weit über 100 Gigabyte, wenn man das dann runterladen und spielen wollte. Und das ist für mich tatsächlich auch sowas, das könnte ich direkt als eines der Highlights für mich persönlich betiteln, gleichzeitig auch aber als so eine Geschichte, die kein so Happy End hatte. Also ich habe wenig generell mit so klassischen Shootern zu tun und schon gar nicht irgendwie Multiplayer und kompetitive Sachen. Und Battle Royale war für mich auch immer nett, dass es das gibt und ich habe auch den ein oder anderen Shooter mal ausprobiert, aber nie konsequent irgendwas über einen längeren Zeitraum gespielt, bis Warzone kam. Das habe ich zusammen mit meinem Bruder, aber auch in anderen Konstellationen und zwischenzeitlich dann sogar immer mal alleine mit irgendwelchen random Leuten in Dreier-Squads oder auch wirklich ganz alleine gezockt. Und das ist wirklich sehr ungewöhnlich, also ein ungewöhnliches Verhalten für mich. Kam sicherlich irgendwie zuträglich dazu, dass dann irgendwann die ja selbst verordnete Quarantäne sozusagen einsetzte, so dass ich mich ohnehin mehr mit Videospielen beschäftigt habe und zusätzlich mit Sachen und Spielen halt, über die ich mit anderen Leuten in Kontakt bleiben konnte. Aber ich glaube, das alleine ist auch nicht die vollständige Erklärung dafür, dass ich das so lange gespielt habe. Ich finde schon, dass das ein Battle Royale Shooter ist, der nochmal anders war als die, die ich bisher gespielt habe. Wer von euch hat denn das gezockt?
Ich hatte nur den Vorjahresmodus von Black Ops 4. Das hatte auch schon so einen Battle Royale-Modus. Das habe ich damals für den Test ein bisschen gespielt und das war halt grundsätzlich ganz kompetent, aber ich bin dann da nicht hängen geblieben. Ja, deshalb kann ich jetzt auch zu den neuesten Modus nicht so viel sagen. Aber ich hab aber eine ähnliche Story noch wie du zu erzählen, aber die betrifft nicht die Warzone-Modus.
Cliffhanger?
Ich glaube, die anderen haben die anderen beiden, habt ihr Warzone gespielt? Wahrscheinlich nicht, oder?
Also ich habe reingespielt tatsächlich. Zu Beginn auch relativ viel, wie es halt irgendwie immer so ist. Ich habe ja einen Freundeskreis, der relativ aktiv aus dem Shooter-Genre unterwegs ist und wir haben davor auch viele Vertreter des Genres gezockt, wie PUBG etc. Aber Warzone hat mich insbesondere irgendwie relativ kurz nur gefesselt tatsächlich. Lag, glaube ich, so ein bisschen daran, dass ich es überfordernder als andere Battle Royals fand im Hinblick auf diese gigantische Größe der Map, diese große Spieleranzahl. Und ich wurde damit irgendwie nicht so richtig warm. Ich glaube, das hing auch ein bisschen mit den Performance-Problemen auf meiner etwas älteren PC-Möhre damals noch zusammen. Es gab da echt Probleme und ich habe echt die Lust verloren, dieses Spiel weiterzuspielen. Das klingt so bescheuert, aber weil ich andauernd so viel Gigabytes ziehen musste. Wir hatten jetzt vor, ich glaube, 2-3 Wochen zum Cold War Release nochmal den Moment, wo wir gesagt haben, komm, wir geben dir nochmal eine Chance, wir spielen es nochmal. Und dann flatterten da halt mal einfach 250 Gigabyte durchs Internet zu uns auf die Rechner. Und wir dachten uns halt so, nee, what? Machen wir doch nicht. Machen wir einfach nicht.
Ja, das ist schon crazy. Ja,
das war das Ende von Warzone für uns.
Also die Male, die ich meinen Speicher irgendwie freiräumen musste, damit ich das nächste Update installieren konnte, die kann ich gar nicht mehr an einer Hand abzählen. Das war wirklich immer ein Krampf, bis ich dann mich diesem Krampf nicht mehr aussetzen wollte und dann auch ausgestiegen bin. Ich kann das nachvollziehen, Stevie, dass man da die Lust verliert. Es war schon echt immer krass viel Datenvolumen, was das in Anspruch genommen hat. Aber abgesehen davon, also die Anzahl der Spieler, also 150 Spieler maximal plus diese Größe der Map, für mich war das ein Gewinn im Vergleich zu anderen Battle Royale Shootern, weil ich dadurch die Möglichkeit hatte, also zum einen die Größe der Map hat es oftmals erlaubt, dass man sich so ein bisschen am Rand erstmal wirklich in Ruhe ausrüsten und auf die Steuerung und die Dynamik während der Matches klarkommen konnte. Während diese hohe Spieleranzahl dann, wenn es ein bisschen enger wurde, auch dazu geführt hat, dass sich viele erstmal so miteinander beschäftigt haben. Also man konnte auch das Terrain gut ausnutzen, oder kann man auch immer noch, das Spiel gibt es ja immer noch und es wird noch sehr aktiv gespielt, das Terrain ausnutzen, so ein bisschen undercover zu bleiben, bis fast in den letzten Kreis hinein, also bis in die Endrunde Runde hinein. Und es gibt viele Möglichkeiten, auf eine wirklich sehr faire Art und Weise, muss man auch sagen, wieder ins Match zurückgeholt zu werden. Also für mich waren das alles so Faktoren, die bedingt haben, dass das eher einsteigerfreundlich sich angefühlt hat. Und ich dann im Vergleich zu anderen Online-Spielen auch mal Erfolgserlebnisse hatte. Und das hat mich dann motiviert, auch ein bisschen dran zu bleiben. Aber irgendwann ist dann der gleiche Effekt eingesetzt wie bei allen kompetitiven Spielen, an denen ich mich probiert habe. Die Leute sind halt einfach richtig, richtig gut geworden. Und wenn ich das jetzt anmache und nochmal in so ein Match einsteige, ich sehe da keinen Stich mehr. Und das finde ich dann so schnell frustrierend, dass ich auch keinen Bock mehr habe.
Ja, das glaube ich total nachvollziehbar. Also das Spiel hat ja auch darüber hinaus ein paar Problemchen, wie, also wenn du so kompetitiv gern spielst, bei einem Shooter kommt es ja ganz viel aufs Gehör drauf an, dass du so deine Gegenübergestellten gut hören kannst, und ganz viele Foren sind auch voll, damit das tatsächlich diese Footstep-Probleme bei diesem Spiel ganz, ganz krass sind. Du hörst ja sehr, sehr spät.
Das stimmt.
Das ist irgendwie so ein reines Reagieren darauf, ne? Also der zuerst sieht, der hat gewonnen irgendwie. Und das ist schon irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich.
Das haben sie ein Stück weit gefixt mittlerweile, aber es ist immer noch nicht optimal. Und da haben sich auch viele sehr lange Zeit drüber aufgeregt. Ich war niemals Profi genug, um das überhaupt als Faktor zu erkennen. Aber all meine Mitspieler haben sich ständig drüber aufgeregt. Von daher, ja. Aber wenn man das mal als The Bad betrachtet, ich finde, das ist tatsächlich vor allen Dingen für so ein Free-to-Play-Ding, wo man auch das Hauptspiel gar nicht für kaufen muss, das kann man sich einfach so runterladen. Das ist eine Masse an Inhalt, die man da kostenlos wirklich bekommt. Und auch so einzelne Events, die dann immer stattfinden, sind wirklich wohl überlegt und spaßig. So wie das letzte Halloween-Event, was es jetzt gab, wo man dann auch so einen Zombie-Modus hatte, in dem man selbst auch einen Zombie spielen konnte. Das ist schon alles cool. Ich finde, da haben sie sich durchaus Mühe gegeben, Leute zu begeistern, die mit sowas vielleicht auch noch nicht so viel Berührung hatten vorher. Na gut, dann machen wir mal weiter. Ich sehe,
Ich würde dann noch ganz kurz, weil ich vermute, das steht nicht auf deinem Zettel, deshalb gerät ich noch kurz mit meiner Anekdote rein, denn ich hatte ja eine ganz ähnliche Erfahrung gemacht. Und zwar hatte ich jetzt vor einigen Monaten tatsächlich nach all den Jahren für mich Fortnite entdeckt. Ganz überraschend. Hat sich eher zufällig ergeben, weil mein guter Freund von mir hat einen Job bei Epic Games bekommen. Da dachten wir, ja gut, dann spielen wir da jetzt mal rein. Und ich kann insofern jetzt auch den Hype oder die Faszination nachvollziehen, weil es in erster Linie, gerade jetzt im Jahr 2020, ist es halt in erster Linie einfach ein quasi ein Social Space und ein Hangout Space, also weil ich das eben auch mit genau den Leuten spiele, mit denen ich mich sonst, wenn die Kontaktbeschränkungen weniger streng sind, dann halt so zum Magic spielen oder für Brettspiele und so treffe. Das heißt, man kann dann immer noch jeden Tag oder alle paar Tage sozusagen zusammenkommen, digital sich unterhalten und nebenbei halt was spielen, was eben vor allem auch nicht so hyperkompetitiv ist, sondern halt deutlich mehr casual und auch vor allem einen primären Fokus, was ich ganz spannend finde, gerade im Vergleich zu anderen Battle Royales, wo es quasi nur um diesen Sieg am Schluss geht, geht es bei Fortnite eher darum, halt Quests zu erfüllen, und dieses Ganze, das Battle Royale, ist eher so drumrum. Und dann natürlich funktioniert natürlich noch diese ganze Battle Pass Tretmühle mit Outfits freischalten und so, was jetzt auch mich dann wieder, was mir immer egal war, aber dann hatten sie tatsächlich mal ein ganz gutes Thema jetzt im Sommer oder halt im Herbst, wo sie eine Marvel-Kooperation hatten, und dann konnte man wirklich halt Thor und Mystique und Iron Man und wie sie alle heißen freischalten. Also auch Charaktere, zu denen ich irgendwie einen Bezug hatte und nicht einfach nur lustige Random-Gestalten. Und da habe ich das tatsächlich ganz lieb gewonnen über die letzten Monate und spiele das auch immer noch ganz gern. Aber das ist natürlich jetzt kein typisches 2020-Spiel. Aber ich war überrascht, dass ich das jetzt so aus dem Nichts jetzt dieses Jahr unter diesen sehr konkreten Umständen dann doch noch quasi kennenlernen durfte oder schätzen lernen durfte.
Ja, aber dieser soziale Aspekt, der war halt, das hatte ich ja auch schon angedeutet, der war auch super wichtig bei Warzone für mich. Also die Hälfte der Gespräche, die ich mit meinem Bruder dieses Jahr geführt habe, habe ich wahrscheinlich im Team-Chat bei Warzone geführt. Ich habe frisch wieder Kontakt hergestellt zu einem alten Kumpel, der auch in Jena wohnt und den ich damals in Jena kennengelernt habe, mit dem ich zwischenzeitlich fast gar keinen Kontakt mehr hatte. Wir haben zusammengezockt. Ich war beim ersten Sieg, beim ersten Gesamtsieg von Dom Schott dabei. Ja, ein historischer Moment, den ich sogar gescreencaptured habe. Also soziale Kontakte einfach ohne Ende.
Das steht ja eigentlich ganz gut im Jahr oder im Namen des Jahres, ne? So Gaming und in Kooperation dazu auch die sozialen Kontakte irgendwie.
Ja, das stimmt wohl. Aber was auch im Zeichen dieses Jahr, nee, überhaupt gar nicht, scheiß Überleitung, Final Fantasy VII Remake. Da gibt's doch hoffentlich was Gutes, Schlechtes und Hässliches zu erzählen. Ich hab's nicht gespielt, ihr müsst mir jetzt aushelfen.
Wer hat's davon noch gespielt?
Ich hab's gespielt, ich finde, da gibt es eigentlich nur Gutes zu sagen. Es ist ein gutes Remake. Es ist kein schlechtes Remake. Deswegen gibt es da
und es ist kein hässliches Remake.
Viel Bad zu. Es gibt auch kein wirkliches Ugly. Ich finde, das ist halt so ein. Es ist so erwartbar gewesen. Also es ist das geworden, was man erwartet hat, finde ich. Sie haben es gut modernisiert. Ich denke vor allem, wenn ich in das Spiel zurückdenke, daran, dass ich im Januar war, das glaube ich noch auf so einem Event war und das angespielt habe, das Spiel in Interviews gemacht habe und so und. Ja, das ist dann nicht mehr möglich, seitdem.
Ja.
Und das war mein letztes Gaming-Event, das ich da so mit, also vor Ort, das ich mitgemacht habe. Und das ist vor allem, also danach habe ich es dann auch gespielt und auch eine Besprechung dazu geschrieben. Aber das ist das vor allem, wenn ich zurückdenke, was mir so in Erinnerung geblieben ist, diese 3-4 Stunden, die ich da gespielt habe, weil es halt so irgendwie da noch Corona so am Dämmern war im Januar, aber noch nicht so krass, wie wir es dann natürlich jetzt erlebt haben. Ja, also kann ich leider dein Good, Bad und Ugly nicht anwenden, weil für mich Bad ist vielleicht, dass es nicht sonderlich überraschend ist, natürlich, ne, das logischerweise, es ist halt ein Remake von dem Spiel, das schon existiert. Viele, die halt so Hardcore-Fans des Originals sind, sind vielleicht da irgendwie auch in einigen Punkten enttäuscht vielleicht, weil sie die Veränderungen dann doch irgendwie nicht so sind, wie sie es gerne gehabt hätten, aber aus meiner Perspektive, als jemand, der es schon damals gespielt hat, als es rausgekommen ist oder kurz danach, also 97 war es, glaube ich. 96, 97, 98, irgendwie sowas. Ja, ich bin total super Spiel. Hat mir gut gefallen.
Hat irgendjemand die Hoffnung, dass da noch eine Fortsetzung kommt? Oder dass das sogar irgendwann mal beendet wird?
Oh, ich weiß nicht. Also
das wäre jetzt mein Ugly gewesen, tatsächlich. Diese ja, Gewissheit, stimmt, die fehlende Gewissheit, dass wir nicht wissen, ob wir es noch zu Ende erleben werden oder ob wir irgendwie, keine Ahnung, Kinder dafür brauchen.
Ja, also ich meine, es war zumindest erfolgreich. Soweit man das weiß, es hat sich gut verkauft. Also ich denke, den zweiten Teil werden wir schon noch kriegen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie versuchen werden, einfach alles in diesen zweiten Teil reinzuquetschen, damit sie es einfach zu Ende bringen. Weil ich glaube, es ist auch einfach für so ein Studio nicht sonderlich geil, über Jahre an dem gleichen Projekt zu arbeiten oder Jahrzehnte dann irgendwann. Also ja, das ist auf jeden Fall nochmal interessant, wie es weitergeht.
Vielleicht wird das dann auch ein bisschen ein anderes Subgenre. Weil, soweit ich gehört habe, also ich habe es wie gesagt nicht gespielt, aber man weiß ja, es ist deutlich geradliniger als der ursprüngliche Teil und es umfasst einen relativ kleinen Teil von der gesamten Handlung nur vom ursprünglichen Final Fantasy VII. Und zwar einen, in dem man dann auch noch nicht diese offene Welt hat, die man bereisen kann. Und ab diesem Punkt, ab dem sich die Welt öffnet in Final Fantasy VII und die Story dann auch richtig entfaltet, ist das überhaupt möglich, auf die Art und Weise umzusetzen, wie jetzt der erste Teil umgesetzt wurde?
Das ist auch nicht geradliniger als der erste. Also der erste ist, ich meine...
Das ist der Eindruck, den ich so gewonnen habe.
Nee, also das finde ich nicht. Also es verfolgt halt Beat für Beat ziemlich die Geschichte des Originals mit ein paar kleinen Änderungen oder hier mal eine Sidequest mehr, da mal eine Sidequest mehr. Aber dadurch, dass es ja episodisch ist, ist klar, dass wir halt jetzt nur den ersten Teil davon bekommen haben. Und ja, diese, wo sich die Welt öffnet, in Anführungszeichen, also du halt ein bisschen... rumreisen kannst und so, wir sind ja noch immer mitten in der Stadt und haben halt die auch noch nicht verlassen und nix und aber es ist nicht geradliniger als das Original, oder Stevie?
Also ich, okay.
Nö, ich sehe das genauso. Ich glaube, das, was du vielleicht meinst mit so Welt öffnen, wäre ja das, was quasi in Episode 2, glaube ich, auf uns warten würde. Das ist so das, was jetzt am Horizont auf uns wartet. Mal schauen,
ob du es noch erleben also wird. Klassisch in diesen Final Fantasies eigentlich so bis 10, dass man halt irgendwann meistens einen Punkt erreicht, wo du dann irgendwie ein Flugschiff oder ähnliches hast, wo du dann rumreisen kannst und dann auch alte Städte oder alte Gegenden wieder besuchen kannst und sowas. Das ist eigentlich vor allem immer das, was dann die Weltöffnung so ungefähr ist.
Da würde ich mal nachfragen, also ich habe noch nie in meinem Leben einen Final Fantasy Teil gespielt, aber was ich mitbekommen habe oder zumindest mir habe so sagen lassen, jetzt zu dem Teil, weil du gerade nochmal meintest, dass es wohl Beat für Beat einfach das Original nacherzählt, ich will nicht sagen mein Eindruck, weil ich hatte ja selbst keinen Eindruck, aber was bei mir angekommen ist, war eher, dass es wohl teilweise Backlash oder wenigstens Verwunderung darüber gab, dass es das halt teilweise nicht macht, sondern die Story in eine andere Richtung zu gehen scheint, dass sie sozusagen die Story schon oder das Spiel sozusagen voraussetzt, dass man weiß, was im Original passiert ist und jetzt sozusagen ein bisschen die Möglichkeit offen lässt, hey, vielleicht wird diesmal alles anders und vielleicht kannst du hier irgendwie...
Kann irgendjemand Alex hören?
Könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja.
Okay. Dann, René, lag's an dir. Jedenfalls, also, das wurde an mich herangetragen, dass das Spiel sozusagen, oder dass es eben auch nirgendwo so beworben wurde und dann plötzlich im Spiel selbst solche Andeutungen halt drinstecken, dass die Handlung wahrscheinlich dieses Mal komplett anders verlaufen könnte als noch im Original.
Also die, wie gesagt, so die Hauptbeats, sage ich mal, sind die gleichen. Also dass die Hauptdinge, die passieren, es ist wie gesagt ja auch nur der erste Teil des Ganzen. Also viele der wichtigsten Sachen sind dann natürlich noch gar nicht passiert. Ich spoilere dieses Spiel jetzt nicht, aber da, wofür Final Fantasy VII bekannt ist, das sind halt so ein paar Story-Aspekte oder Momente, Szenen, die sind noch nicht passiert. Es verfolgt schon, so sage ich, den Rahmen der Geschichte. Also da ist jetzt, wie ich schon sage, klar, es nimmt sich Freiheiten in einigen Sachen, auch was so Charakterentwicklung und so ein bisschen so angeht, aber es ist jetzt nicht eine komplett andere Geschichte plötzlich. Wir sind in der gleichen Welt, es wird die gleiche Geschichte erzählt. Auch da korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber es ist, ich finde, es ist jetzt klar, ja, wie gesagt, Hardcore-Fans werden es vielleicht nochmal ganz anders sehen, die halt das Spiel, das Original 23 Milliarden Mal durchgespielt haben und jede einzelne Szene kennen und dann auch genau sehen, wo sich alles verändert hat, aber das ist, wie gesagt, so im Grundgerüst ist das schon noch die Geschichte, die auch damals...
Ich glaube, das trifft es ganz gut, ja. Also ja. Es gibt ein paar Abhandlungen, nenne ich es mal, irgendwie auch im Netz, die sich so ein bisschen damit beschäftigen, ganz krass Unterschiede rauszuarbeiten. Die sind teilweise schon irgendwie... Also es gibt schon veränderte Dinge, seien es Dialoge oder hinzugefügte generell neue Gespräche. Mhm. Und so ein paar Dinge wirken auch so ein bisschen offener oder leicht verändert, vielleicht im Timing etc. Aber ich glaube, es ist jetzt noch nichts wegweisend Starkes verändert worden.
Ja.
Okay. Dann, ich finde das nämlich insofern spannend, also das Potenzial, was da drin steckt, gerade dieses Jahr war ja extrem quasi Remake-lastig, da war ja Final Fantasy nur eines der ersten Vertreter, und dann würde ja auch ein bisschen dieses Konzept mehr Sinn ergeben, dass es jetzt quasi nur diesen ersten Akt erstmal veröffentlicht und dass dann vielleicht die Folgeakte in Anführungsstrichen mehr in eine andere Richtung einschlagen, so vielleicht vergleichbar wie zum Beispiel die Neon Genesis Evangelion Serie und die Filme sozusagen den gleichen Ausgangspunkt haben, aber dann sozusagen nach einem Drittel der Handlung plötzlich in komplett andere Richtungen weiterverlaufen, das möglicherweise auch jetzt bei diesem Remake das der Fall sein könnte bei den folgenden Installationen.
Klar, das kann natürlich alles überraschen. Sein. Würde mich aber wundern. Würde mich sehr wundern, wenn sie plötzlich da so komplett in eine andere Richtung gehen würden. Das würde mich schon, weil dann müssten sie ja die ganze Story einfach neu schreiben und wieder einfach Bock drauf haben, wenn das Remake eh schon so eine Riesenbaustelle ist. Aber ja, lass uns abwarten.
Ja. Also würde diesem Remake ein bisschen einen anderen Mehrwert nochmal geben.
Ja.
Das sollte ja ursprünglich, du hast vorhin nach der Jahreszahl gesucht, wann das ursprüngliche Spiel rauskam. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber ich weiß noch, das sollte ein Jubiläumsspiel werden. Ich glaube, 2018 sollte es ursprünglich rauskommen, 20 Jahre nach dem originalen Final Fantasy VII, irgend sowas. Kann das sein? Und dann wurde es 2 Jahre verschoben insgesamt.
Ich guck gerade,
so, mal. Irgend sowas
war da. 97 erschienen.
Ja, okay, dann hätte es ursprünglich wahrscheinlich sogar 2017 rauskommen sollen. Kann man sagen, ich glaube 2003.
Wann wurde das, 2014 oder 2015 auf der E3? Irgendwie so um den Dreh.
Irgendwie sowas,
ja. Das wurde auf jeden Fall ja öfter verschoben. Also
es war offensichtlich auch ein übelster Krampf, das überhaupt fertigzustellen. Von daher ist es wirklich, ich finde es sehr, sehr spannend, was passieren wird mit dieser Reihe oder mit dieser Neuauflage.
Ich würde ganz gerne noch einen Punkt vielleicht nochmal ergänzen, den habe ich vorhin ein bisschen vergessen. Es geht vielleicht mal in Richtung Ugly. Wenn man so ein bisschen nichts ahnen, dieses Spiel sich in die Hand nimmt im Laden und kauft und nach Hause geht, weiß man bis zu dem Moment, wo der Endscreen runterläuft, eigentlich nicht so richtig, dass man sich nur einen Teil von Final Fantasy VII Remake gekauft hat. Es ist ganz schön schwierig kommuniziert, dass das wirklich ein Teil von einer mehrteiligen Serie ist. Und das ist auch wirklich im Marketing ganz schön untergegangen. Es gab irgendwann mal so Pressemitteilungen, hey, übrigens ist jetzt ein serielles Format. Aber so richtig groß erkennbar ist es auch auf der Packung heute noch nicht, habe ich das Gefühl. Das fände ich schon schwierig.
Das finde ich auch interessant, ja. Merkt man es denn, wenn man jetzt so eine nette Mom ist, die das irgendwie für ihren Sohn oder so kauft und die wissen das beide nicht, was das so genau ist? Und dann guckt man sich die Credits an.
Die bekommen ein vollwertiges Spiel, das auf jeden Fall, die bekommen ein Spiel, hat seine 40, 50, 60 Stunden, die kriegen jetzt nicht dann nur so ein Schnipselchen hin, die werden sich dann höchstens wundern, huch, warum ist das Spiel denn hier zu Ende? Und dann werden sie wahrscheinlich erfahren, da kommt irgendwann nochmal ein neuer Teil. Ist klar, ist jetzt nicht mega geil kommuniziert, aber dadurch, dass es, finde ich, ein vollwertiges, für sich stehendes Spiel ist, finde ich das jetzt nicht total die Halsabschneiderei oder so. Aber das hätte man schon auf jeden Fall vielleicht deutlicher machen können, ja.
Ein Spiel, bei dem auf jeden Fall sehr viele Hälse abgeschnitten werden, ist The Last of Us Part 2. Ich erwarte irgendwie bei jedem Namen, den ich hier sage, dass irgend so eine emotionale Regung kommt oder so.
Das ist ein falscher Podcast. Oh,
ich hab doch angekündigt, wie das funktioniert. Ich sag Namen und ihr macht muss ich mal überlegen.
Kannst du mal neu ankündigen, das Spiel?
Okay. Ein Spiel, bei dem auf jeden Fall sehr, sehr viele Hälse abgeschnitten werden. Oh Gott, ist das auch eine geile Überleitung. Ist The Last of Us Part 2. Eieiei, Stevie, ne? Da haut es dich direkt aus den Socken, wenn du nur den Namen hörst.
Ich muss gestehen, ich hab's gar nicht gespielt.
Na toll.
Hier so stumm geworden. Bin ich rausgeflogen oder
seid René schon wieder weg? René hat schon wieder Probleme.
Ach Mann, ey. Gut, dann reden wir so lange über The Last of Us 2. Stevie, du hast nicht gespielt.
Ich auch nicht.
Das lag aber tatsächlich daran, dass ich Teil 1 noch nachholen wollte, bevor ich es mache. Also zum Release von Teil 2 habe ich mir Teil 1 gekauft und losgespielt und habe viele Probleme mit der Spielmechanik. Also es fühlt sich sehr, sehr altbacken
an.
Aber die Story ist cool.
Ja.
Und ich freue mich auch, Teil 2 noch zu erleben. Mir fällt aber sofort ein Ugly ein, und zwar die Reaktion von der Community darüber, dass das alles nicht nur heteronormativ ist, irgendwie, was darin stattfindet. Ja. Und das war sehr eklig zu beobachten, wie das manche Menschen aus den Socken gehauen haben, wie sie sich darüber geäußert haben.
Also ich würde auch sagen, gut ist auf jeden Fall die Story. Ob es jetzt irgendwie die genialste Story ist, die jemals erzählt wurde, das möchte ich bezweifeln, aber alleine, dass es eine Story ist, die unerwartete Wendungen nimmt und die vor allem in der Erwartung von Spielern und Spielerinnen bricht, was halt so selten in Videospielen einfach passiert, dass du tatsächlich deine Erwartung gebrochen wird und nicht komplett erfüllt wird und einfach alles nur Fanservice ist, ist, finde ich, gut. Und das hat mir auch vor allem gefallen, als ich es durchgespielt habe. Bad ist für mich das gleiche, also gut ist auch noch die Charaktere, natürlich queere Repräsentation, das alles auch, auf jeden Fall Teil von good. Bad ist für mich, dass die Ambitionen sich nicht so wirklich anscheinend auf die Spielmechaniken ausgewirkt haben, sondern mehr auf die Geschichte und die Spielmechaniken halt wirklich altbacken immer noch sind, also dass du irgendwann total in so einem repetitiven Loop drin bist und halt eigentlich nur das gleiche machst und auch irgendwann dieser Anspruch, eine intelligente Geschichte über Gewalt erzählen zu wollen, einfach nur noch endet darin, dass halt ich wieder irgendwelche Leute umbringe. Die sind aber nicht so wichtig, die sind ja nur Gegner. Und dann sind wir in der nächsten Cutscene, ist dann wieder jemand Wichtiges wieder umgebracht und dann ist das wieder ein ganz großes, oh nein, oh, wir können doch nicht, aber zwischen den Zwischensequenzen können wir gerne so viele Gegner killen, wie wir wollen. Das ist für mich bad. Und Ugly, ja, das ist ein riesiges Feld, das ist ja auch bis heute noch so ist. Also wir haben es ja bei den Games Awards jetzt wieder erlebt, dass bei dem irgendwie Player's Choice Ghost Tsushima gewonnen hat, was auch durchaus ein gutes Spiel ist, aber nur deswegen gewonnen hat, weil halt irgendwie 4chan sich aufgemacht hat, Last of Us 2 down zu voten, weil sie halt nicht abkönnen, dass ein Spiel gewinnen könnte, wo Frauen drin vorkommen und dann sind die auch noch queer. Furchtbar, ja. Und das Ugly ist, aber ist alles unendlich erwartbar gewesen. Ich habe irgendwie einen Tag bevor das Spiel rausgekommen ist, einen Grenzgame, einen kleinen Eintrag gemacht und habe alles gesagt, so das ist jetzt das, was jetzt passieren wird die nächsten Wochen und genau das ist natürlich alles passiert, weil Gamer einfach die vorhersehbarsten Kreaturen dieser Welt sind. Deswegen klar, ugly, aber alles auch irgendwie schon zu Genüge ausgebreitet. Bist du wieder da, René?
Ich bin wieder da, ja. Ich habe leider von dem, was Stevie gesagt hat, nicht alles mitbekommen. Ich weiß nicht, ich werde immer aus dem Channel rausgekickt, aber naja, da muss ich jetzt mit umgehen. Also für mich rangiert das ganze Spielerlebnis, was ich mit The Last of Us Part 2 hatte, zwischen Bad und Ugly und ist dann im Endeffekt, hinterlässt sozusagen ein Gut noch bei mir, weil es so eindrucksvoll für mich war. Also weil ich tatsächlich immer mal wieder in stillen Momenten so drüber nachdenke und halt auch lange nach dem Durchspielen irgendwie noch so ja, stark emotionalisiert war und irgendwie die Erfahrung bewältigen musste ein Stück weit, die echt nicht einfach war. Teilweise aus den von dir genannten Gründen, Matthias, aber auch deswegen, weil ich es wirklich einfach super quälend fand zum Ende hin. Also, du hast gesagt, das Gameplay ist altbacken. Ich finde, das hat im ersten Teil noch ganz gut funktioniert, weil es da einigermaßen wohl portioniert war und seinen Welcome nicht overstayed hat, wie man es im Englischen so schön sagt. Und im zweiten Teil haben die Entwickler irgendwann entweder vergessen, dass die kein besonders brillantes Gameplay am Start haben, oder sie sind davon ausgegangen, dass das gerade total viel Spaß macht, in die immer wieder gleichen Abläufe aus, ich komme in einen neuen, relativ weitläufigen Bereich hinein, werde mit Gegnern zugestellt, um die ich im besten Fall drum herum schleichen muss, aber ich kann sie auch mit einer etwas wobbeligen Nahkampf- oder Fernkampfmechanik alle nacheinander ausschalten, was dann durchaus nochmal einfacher ist, finde ich. Aber die Schere zwischen Erzählung und dem, was ich als Spieler in solchen Sequenzen mache, diese Schere einfach nochmal weitet und damit auch irgendwie dem Spielerlebnis abträglich ist. Oder um es anders zu sagen, je weiter ich vorangeschritten bin im Spiel, desto weniger hatte ich Bock, diese spielerischen Passagen zu machen, sondern wollte quasi einfach nur noch wissen, wie geht das denn jetzt weiter und wie geht das denn jetzt aus? Und diese Ungeduld, die sich da entwickelt hat, die hat dazu geführt, dass ich das Spiel auf eine Art und Weise gespielt habe, wie es mir dann auch die Geschichte so ein bisschen vermiest hat. Und das war nicht irgendwie eine Episode von, ich sag jetzt mal, einer Stunde gegen Ende oder so, das ist ja wirklich ein unglaublich langes Spiel, sondern es waren viele, viele Stunden, bei denen ich immer zwischendurch dachte, jetzt ist es vorbei, aber jetzt ist es vorbei, jetzt kommt das Finale, aber jetzt kommt das Finale. Und so sehr die Figuren in der Handlung irgendwie gequält werden und sich selber auch malträtieren, so sehr habe ich mich dann als Spieler irgendwann vom Spiel gequält gefühlt, das beenden zu müssen oder zu wollen, besser gesagt, das zwingt einen ja nicht.
Aber ich wurde gezwungen, ich musste darüber schreiben.
Du musstest drüber schreiben, ich bin einfach ein großer Fan des ersten Teils gewesen und konnte es mir deswegen nicht nehmen lassen, das zu Ende zu bringen. Aber es hat sich irgendwann überhaupt gar nicht mehr gut angefühlt. Und
war am Ende wütend tatsächlich.
Und das finde ich schwierig.
Wütend auf das Spiel.
Ja, ich irgendwie auch.
Also was ich immer noch finde, immer noch eine sehr viel angenehmere Emotion als das, was ich bei dem Großteil der Spiele habe, nämlich komplette Gleichgültigkeit, finde ich ehrlich gesagt immer noch Wut besser.
Genau das meine ich,
deswegen ist dann Substanz da, um wütend zu sein. Also deswegen ist es auch durchaus irgendwie ein Highlight für mich des Jahres, weil das ist so eine Erinnerung, die ich behalten werde lange. Also diese, wie lange war das? 30 Stunden oder so, würde ich meinen, des Durchspielens, wirklich immer wieder mit Passagen, wirklich purer Wut, weil ich nicht weiterspielen wollte, weil ich dachte so, das Spiel, ey. Oh. Aber ja, wie gesagt, ich finde es immer noch besser als die Gleichgültigkeit.
Auf jeden Fall.
Noch ein aktueller Ugly-Nachtrag zu dem Thema. Das Spiel hat ja jetzt wohl auch den Game Award für Best Directing gewonnen, was natürlich ein Hohn ist, wenn man sich nochmal die Schlagzeilen zum Thema Crunch und so weiter vor Augen hält, die natürlich das Gegenteil von quasi guter Führung belegen. Und das war ja auch leider nicht das einzige Spiel in diesem Jahr, wo das ein Thema war.
Mhm. Korrekt. Ja. Crunch ist eh immer ugly, also das ist eigentlich so gut wie jedes AAA-Spiel hat diesen Teil des Uglys, auch wenn es nicht jedes Mal so publik wird, ist es fast immer Teil von AAA-Spielen, muss man einfach leider so sagen. Zwar manchmal weniger, aber eine gewisse Art von Crunch gehört leider irgendwie immer dazu. So, nächstes Spiel.
Ich hetze jetzt mal durch so ein paar Namen, weil wir uns relativ lange aufgehalten haben jetzt mit The Last of Us Part 2. Und ihr werft mir einfach so good, bad oder ugly Stichworte oder einzelne Sätze hin zu den folgenden Namen. Hades.
Spiel des Jahres, so in der Art.
Das hat schon mal sehr gut funktioniert.
Spiel des Jahres für einen gewissen Itch, den man haben kann, für einen gewissen, oder den ich haben kann, für eine gewisse, zweimal hier eine halbe Stunde zwischendurch spielen und mega geiler Style, mega gute Story, geile Charaktere, mega gute Mechaniken. Ja, deswegen auf jeden Fall Spiel des Jahres für eine wenn man auf eine bestimmte Art von Spiel Bock gerade hat.
Genshin Impact.
Oh, leck mir am Arsch.
Ja, das traue ich mir auch.
Überraschungshit würde ich da irgendwie einwerfen wollen, muss ich sagen.
Ja, ja. Also kommerziell ja.
Und eins von zwei Zelda-Klonen sozusagen oder zumindest sehr stark von Breath of the Wild inspirierten Spielen, die dieses Jahr herausgekommen sind.
Was ich per se sehr gut finde.
Zusammen mit Immortals.
Dass sich gerne Spiele gute Dinge abgucken und weniger schlechte Vorbilder haben.
Ugly genau, Ugly allgemein ist natürlich, auch wenn die da besser sind in dem Spiel, die ganzen Gacha-Mechanismen, wo du halt ne Glücksspiel in Videospielen einfach hast und irgendwie in dem Spiel gibt es 5 oder 6 verschiedene Ingame-Währungen, die alle unterschiedlich irgendwie, die du erstehen kannst, aber Geld für zahlen musst, wenn du sie kaufen willst, logischerweise. Auch wenn es in dem Spiel noch harmloser ist als anderen, finde ich, sind Gacha können sehr, 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 sehr schnell ugly werden.
Ja, finde ich auch. Und wo wir gerade schon dabei waren, Immortals Phoenix Rising von Ubisoft, das andere Spiel, was sich doch sehr stark an Breath of the Wild orientiert hat. Hat das jemand von euch gespielt?
Noch nicht.
Ich habe tatsächlich in die, was war es, in die Stadia-Demo reingespielt. Es gab ein Wochenende, da durfte man spielen, wenn man einen Stadia-Account sich irgendwie gerade erstellt.
Stadia, krass.
Da ist mir,
das klingt wie so eine Sprache aus lang vergangener Zeit.
Von damals, genau. Nee, ich habe es mir da mal angehört, würde ich schon sagen, angeschaut und ein bisschen reingespielt. Habe aber tatsächlich, also Intros sind jetzt nicht so super spannend in Spielen, nicht so super schnell ein Spiel gefunden. Habe aber danach, jetzt zum Release, relativ viele Streams verfolgt und ein bisschen Videoberichterstattung mir angeschaut und muss sagen, dass ich mir vorstellen kann, dass das was ist, was ich so zwischen den Jahren mir mal anmache, wo ich mir denke, jetzt einfach ganz entspannt durch ein simples Rollenspiel laufen. Was mich ein bisschen an Zelda erinnert. Mhm. Ich glaube, das ist es für mich, so ein bisschen Kopf aus und irgendwie eine ganz nette Welt entdecken, aber wird auch nicht mehr für mich sein, glaube ich.
Und ist, glaube ich, sehr lustig. Also die Charaktere sind ja alle so ein bisschen kauzig und die Götter, die da auftreten, die sind eher humorvoll umgesetzt. Ich glaube, das ist wirklich so ein Feel-Good-Spiel, habe ich den Eindruck.
Das kann ich mir auch gut vorstellen. Spannend finde ich, was da inzwischen alles hinten dran hängt für einen Rattenschwanz. Irgendwie, es gibt da ganz viele DLCs und Seasons, die angekündigt sind. Es gibt zum Beispiel dasselbe Spielgerüst als DLC schon angekündigt, ich glaube fürs nächste Jahr, in einem, ich hoffe, ich irre mich nicht, aber chinesischen Setting. Mit einem neuen Helden, einer neuen Heldin, einer neuen Welt. Finde ich super spannend. So innerhalb dieser Engine, innerhalb dieses Spiels einfach eine völlig andere Welt aufgemacht nochmal als Season dann hinten dran. Da bin ich gespannt, was das so wird.
Ja, gerade bei so einem Singleplayer-Spiel ist es ungewöhnlich.
Total, gerade weil es halt nicht als Verlängerung des Spiels stattfindet, ne, sondern einfach wirklich eine andere Welt aufmacht. Das hat mich sehr irritiert.
Von Singleplayer zu, unausweichlichem Multiplayer, wenn man da nicht eine große Gruppe hat, ist es überhaupt gar nicht lustig. Among Us war auch so ein Überraschungserfolg. Ähnlich wie Genshin Impact, nur mit einem bisschen anderen, also hat einfach ein anderes Bedürfnis gestillt sozusagen. Da geht es vor allen Dingen um Absprache untereinander und dem Spinnen von Intrigen gegen andere Spieler.
Das war streng genommen eigentlich kein Spiel dieses Jahres, sondern es kam ja schon 2018 raus. Das ist ja aber natürlich auch wieder eine total einzigartige, spannende Geschichte, dass das halt 2018 oder so schon rauskam. Das hat niemand beachtet oder niemand hatte das auf dem Schirm und dann halt auch Corona-bedingt, alle Leute waren irgendwie auf Twitch unterwegs, haben irgendwas Neues gesucht und irgendein bekannter Streamer hat das dann irgendwie ausgepackt und über Nacht hat das dann die Welt erobert. Eigentlich eine total faszinierende Geschichte. Ja, ich habe es auch ein bisschen gespielt. Ich glaube, man kam dieses Jahr kaum drum rum. Es kostet ja auch nur ganz, ganz wenig Geld. Man muss es ein bisschen was heißt schade, aber es ist ein bisschen aufwendig, dass man wirklich eine große Gruppe dafür braucht, um das vernünftig spielen zu können. Ich glaube, wenn man das, also ich habe es nie mit irgendwelchen random Leuten im Internet gespielt. Ich glaube, dafür ist es, das ist, glaube ich, nimmt man sich einen großen Teil der Faszination. Aber wenn man mal eine richtig gute irgendwie Zehnergruppe oder so zusammen hat, ist das schon auf jeden Fall für einen Abend was ganz Fantastisches. Aber es braucht sozusagen viel Vorbereitung, um das ist ja, man muss ja relativ regelrecht Terminpläne sozusagen miteinander koordinieren, um das überhaupt möglich zu machen. Das
war auch der Grund, warum es mich abgeschreckt hat.
Also ich lieb's. Und hat im Freundeskreis total geholfen.
Du spielst es auch gerade, ne?
Gerade nebenbei, ja, ist eigentlich gespannt als der Podcast. Nee, uns als Freundeskreis hat es irgendwie voll geholfen, weil die meisten, also mit den meisten spielen wir halt sonst, keine Ahnung, Brettspiele, Kartenspiele. Und dann haben wir natürlich irgendwie auch, wie viele andere auch dieses Jahr versucht, in der Pandemie trotzdem Games zu haben, die man zusammen zocken kann. Und dann morgen erst kannst du halt am PC, am Tablet, am Smartphone irgendwie launchen und alle können miteinander zusammenspielen. Und das hat so einfach gemacht für uns. Hat sich einfach jeder Discord runtergeladen und dann konnten alle verschiedenen Devices miteinander spielen. Und das war irgendwie total einfach zugänglich und wir haben da ganz gut reingefunden und haben seitdem echt viele Stunden reingepackt. Ja. Und ja, aber es ist genau das, ne? Also unter 6, 7, 8 Leuten ist es so semi-spaßig und das ist schon auch anstrengend auf Dauer, immer so diesen Terminplan zu machen. Und wer kann diesen Samstag? Und dann schreibst du 30 an und dann sind es hoffentlich 8. Und das aber überhaupt zu machen, ist schon aufwendig.
Ich muss übrigens zugeben, ich dachte tatsächlich, dass das in der Vollversion ist, dieses Jahr rausgekommen ist. Sonst hätte ich es auch nicht mit auf die Liste genommen.
Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, rückblickend schon auf jeden Fall eines der großen Spiele des Jahres. Aber es ist halt faszinierend, was es für eine sehr ungewöhnliche, ich sag mal, Origin-Story hat, warum es jetzt in diesem Jahr relevant geworden ist.
So, Spiele, die ich mit Nicht-Spielerfreunden gezockt habe, waren übrigens Scribble und Codenames. Mhm. Wo Stevie das gerade erzählt hat, dass das gut war, so im Freundeskreis, dass man da so was Gemeinsames hatte. Halt auch so einfach so Browser-Games, die wie Brett- oder Gesellschaftsspiele sind. Ja, dann mal weiter in unserer Liste. Wir hatten es vorhin schon mal kurz angemerkt, ich weiß nicht, ob es irgendjemand von euch gezockt hat, Ghost of Tsushima, ein weiterer PlayStation 4-Exklusivtitel. Hat
gespielt.
In einem... Ja, ich hab's auch gespielt. Ich habe den Singleplayer-Modus sehr, sehr wenig gespielt und fand den irgendwie auch nur nett. Vielleicht ist das aber auch gerade einfach so eine Zeit gewesen, als ich das ausprobiert habe, in der ich jetzt nicht die große Lust hatte auf doch relativ generisches Quest-Abarbeiten in der Open World, auch wenn die sehr, sehr schön ist. Aber für mich war der Online-Modus, der auch überhaupt der Kaufgrund war, eine sehr positive Überraschung. Der Legends-Modus, den man kostenlos dazu erhält, wenn man sich das Spiel kauft, kann man mit bis zu 4 Spielern zocken. Ich habe das mit meinem Bruder gezockt. Man hat auch eine Kampagne in verschiedenen Schwierigkeitsgraden und so ein bisschen so ein Loot-System wie bei Destiny. Sehr viel Spaß gemacht. Aber Matze, du hast es ja auch im Singleplayer ein bisschen länger gespielt, ne?
Ich finde, Quests sind auch tatsächlich da gar nicht generisch unbedingt. Also es sind ein paar Sachen generisch an dem Spiel, was halt auch das Bad ist. Es ist eigentlich eine Zusammenfassung von Open World dieser oder der jetzt inzwischen letzten Konsolengeneration. Es ist also auch wieder da nicht viel Überraschendes oder Neues drin. Aber das Gute ist auf jeden Fall, ich finde es unglaublich atmosphärisch, diese Spielwelt. Ich finde, dadurch, dass sie es geschafft haben, das hat größtenteils zu verstecken, dass du nicht irgendwie 1000 Pfeile hast vor deiner Nase, den du folgst, sondern dass es in diesem Fall der Wind ist oder du auf die Umgebung achten musst, auf Vögel achten musst, auf irgendwie Quellen achten musst. Es gibt sehr vieles in der Umgebung, was dir sagt, wo du hingehen sollst, was du machen kannst und so weiter und so fort. Und ich fand halt teilweise gerade so einige der Nebengeschichten, die sehr, sehr unspektakulär zwar inszeniert waren, aber gerade deswegen eigentlich ganz nett waren, weil sie halt diese Dichte der Atmosphäre dichter gemacht haben. Ja. Fand ich super. Also mir hat das sehr gut gefallen, das Spiel. Ugly ist da, ja, es war so ganz kurz so eine Kontroverse, kann man es noch nicht mal nennen. Es wurde ein bisschen drüber diskutiert, dass gerade von Menschen, die vielleicht selbst aus Japan kommen, das ist so ein bisschen glorifiziert, so die Samurai und dass da halt vieles, was auch unter Herrschaft der Samurai passiert ist, halt nicht sonderlich geil war und das ist halt so sehr diese eine Seite nur zeigt, aber das war halt eine Diskussion auch dadurch, logischerweise, dass ich in Europa, in Deutschland lebe und deswegen wenig dazu beitragen kann. Keine, die ich jetzt groß verfolgt habe, aber ja. Man kann überall sicher irgendwas Ugliges finden. in diesem so Spiel, das wir gerade spielen, meine ich. Was?
Nee, gerade bei so einem Spiel, das auf so ein, das ja schon ein bekanntes Setting auf eine auch bekannt romantische Art und Weise umsetzt, genau. Und ein besonders breites Publikum einfach ansprechen will, wo man jetzt mit, keine Ahnung, mit besonders viel Fingerspitzengefühl nicht rechnen muss. Da findet man sicherlich immer Dinge, wenn man aus dem entsprechenden Kulturkreis stammt.
Ja, sicherlich. Aber ja, wie gesagt, ich glaube halt, in dem, was wir hier gerade machen, kann man bei jedem Spiel halt leider irgendwas finden, was immer ugly ist, weil es halt leider dazugehört so ein bisschen zu Videospielen, dass der immer so die kleine Kehrseite meistens ist, außer bei Hades. deswegen, also wie gesagt, es ist kein ugly, das mich jetzt irgendwie weiter beschäftigt hat, aus einem ganz einfachen Grund, weil, wie gesagt, ich stecke in dieser Materie nicht drin. Also doch, das ist eins meiner Spiele-Highlights des Jahres auf jeden Fall gewesen.
Ach, Ghost of Tsushima.
Cool. Und das hätte ich vorher nicht gedacht. Also ich war eher so, ja, komm, ne, whatever, also halt so ein Open-World spielt, aber dann hat es mich doch überrascht, wegen seiner Atmosphäre. Und Atmosphäre ist etwas in Spielen, was mich, wenn die Atmosphäre geil ist, dann verzeihe ich dem Spiel vieles anderes tatsächlich.
Oh ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ghost of
Tsushima bei mir so.
Ja, ich bin sehr ähnlich. Ich muss aber sagen, ich habe es, glaube ich, falsch gespielt. Ich gehe ganz gerne an so große Spiele.
Fast den Fernseher ausgehabt,
rückwärts gelaufen.
Ich gehe ganz gerne solche Spiele ran mit dem Wunsch, alles auf der Map gesehen zu haben. Und das ist ganz falsch bei dem Spiel. Und deswegen habe ich auch Pause gemacht und werde jetzt nochmal neu starten im nächsten Jahr. Ich bin bisher nur auf der unteren Insel unterwegs gewesen. Die habe ich so weitestgehend komplettiert, sozusagen. Mhm. Und habe halt irgendwie gemerkt, dass es mich dann doch dazu gebracht hat, von A nach B zu rennen und eben nicht so fallen zu lassen. Und das ist halt der falsche Ansatz. Ja. Aber mein Hirn ist halt so ein bisschen so gepolt, so hey, du willst hier schon jede heiße Quelle gesehen haben.
Nee, das ist, also ich bin wirklich, also ich spiele das Spiel echt, ich folge wirklich dem, was, wenn ich etwas sehe, dann folge ich dem, aber ich, wenn ich nichts sehe, dann, also weißt du, dann suche ich mir auch nicht irgendwas, was ich jetzt unbedingt finden muss bei dem Spiel. Also ich versuche mich da echt, oder habe versucht, mich da treiben zu lassen. Und das hat bei mir echt gut funktioniert. Kann natürlich auch sein, dass es bei vielen anderen Menschen nicht so gut funktioniert, gerade wenn du so ein Komplettist bist, was ich halt absolut nicht bin. Also das ist genau das Gegenteil von mir, als in Spiele unbedingt alles gesehen haben zu müssen. Ich versuche eher immer so wenig wie möglich zu sehen.
Aber dann so viel wie möglich drüber zu reden.
Genau. Wenig sehen, aber sehr viel reden und eine große Meinung haben, ist mein Motiv
immer. Ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das Spiel das zulässt, dass man sich einfach so treiben lässt von Signalen, die in der Umwelt sind, egal ob das jetzt der Wind ist oder es ist auch so ein ganz leichter Breath of the Wild-Effekt, den ich da bemerkt habe, dass man wirklich so, ich habe mich am Anfang aufs Pferd gesetzt, bin drauf losgeritten und wurde sozusagen von einem Umgebungsmerkmal zum anderen gelotst, ohne dass ich jetzt zwingend auf die Karte gucken musste. Ich habe dann einen Berg erklommen und von diesem Berg aus habe ich gesehen, ach, da hinten, da ist so eine heiße Quelle, guckst du mal, was man da machen kann. Bin in die heiße Quelle rein, als ich dort war, habe ich gesehen, ah, hier führt noch ein Pfad entlang, folgst du mal diesem Pfad. Ich glaube, der Fehler, den das Spiel so ein bisschen macht, wenn man das so nennen möchte, und dem Stevie dann auch zum Opfer gefallen ist, ist, dass du halt am Anfang direkt schon so 3, 4, 5 Wegmarker auf der Karte hast, bei denen steht, hier kannst du eine Nebenquest machen und hier ist noch irgend so, also die nennen das nicht Nebenquest, sondern das hat dann so einen komischen, verschwurbelten Namen, aber man weiß als erfahrener Spieler sofort, ah, okay, hier kann ich jetzt also so meinen Dienst abarbeiten und eine Quest nach der anderen abbummeln sozusagen. Und das war auch das, was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, wo ich dann vielleicht dieses generische Moment drin erkannt habe. Vielleicht auch ein bisschen zu
Unrecht. Es sind halt auch Belohnungen, was ich das Spiel daran finde. Du weißt genau, wenn ich diese Side-Quest schaffe, dann habe ich einen coolen Bogen am Ende. Und das, glaube ich, hat in mir so dieses Gefühl ausgelöst, du musst diese Side-Quest machen.
Ja, verstehe ich. Aber probiert mal, wenn ihr Bock habt, diesen Online-Modus aus, wenn ihr auf so ein bisschen Loot-Mechanismen steht, also dann am Ende einer erfolgreichen Mission so random Sachen zugeteilt zu bekommen, die man dann für die nächste Mission wieder nutzen kann. Das macht Laune und auch die Absprache, die man da untereinander treffen muss, um erfolgreich zu sein, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, ist auf jeden Fall sehr cool. Das nächste Spiel auf der Liste ist eins, bei dem ich weiß, dass Alex da eine ganze Menge zu erzählen hat. Und eigentlich ist es nicht ein Spiel, sondern es sind zwei Spiele. Und eigentlich ist es auch nicht neu, sondern eigentlich ist es nur ein lauwarmer Aufguss. Nein, das ist gemein. THPS 1+2.
Oh. Ja.
Hat ja auch für viel Wirbel gesorgt in diesem Jahr. Also die Neuauflage von zwei absoluten Skating-Kultspielen.
Hm, ein Wirbel, weil man sich da so in der Luft drehen kann immer im Spiel.
Okay. Ja, ja, ganz toll.
Da ist ein bisschen der Vorteil jetzt, was die Zeit, die Zeitknappheit angeht, dass ich ja in einer unserer frühesten Episoden da schon sehr viel drüber gesagt habe, aber das hält mich natürlich nicht davon ab, jetzt nochmal darauf hinzuweisen, dass das für mich tatsächlich eines meiner persönlichen Highlights in diesem Jahr war. Wir hatten jetzt neulich auch für so einen Jahresrückblick, sollten wir mal unsere Top 10 zusammentragen. Dieses Jahr und da.
Was meinst du bei Giga oder was?
Genau, Andi, also es geht tatsächlich, also es gibt jedes Jahr von den Rocket Beans so eine Hitliste mit den besten Spielen, wo diverse Redaktionen, unter anderem auch wir, befragt werden und da sollten wir das dann sozusagen nummerieren und da hat es tatsächlich in meinem Fall jetzt ganz persönlich betrachtet Tony Hawk auf die 1 geschafft. Und ja, ich spiele das auch nach wie vor sehr gern und jetzt auf der PS5 hat es auch den Vorteil, also ich glaube, einer der wenigen winzigen Nachteile, die ich drin gefunden habe, war, dass es im Splitscreen ein bisschen stottern kann. Das Problem steht auf der PS5 natürlich jetzt nicht mehr und es gab auch noch mal ein paar sehr coole Updates, unter anderem, dass man sozusagen die Kampagne, diese Tour, wo man also alle Levelziele nochmal freischaltet, die kann man sozusagen auch nochmal auf Wunsch pro Charakter resetten, was wieder sehr wichtig ist, weil ich das Spiel ja vor allem aus so einer Speedrun-Szenen-Perspektive sehr spannend finde und verfolge. Da ist das ein ganz wichtiges Feature, was vorher gefehlt hat und ja, ich bin immer noch super glücklich damit, ist einerseits halt eine sehr treue Nachbildung dessen, was sozusagen vor 20 Jahren schon für Begeisterung gesorgt hat. Und trotzdem hat es dann im Detail genau solche modernen Anpassungen, die das Spiel doch noch wieder in die Gegenwart zurückholen und wo es kein reines Nostalgie-Bedürfnis ist. Und ja, ich bin immer noch sehr glücklich darüber. Und warum im Detail, das kann man sich ja in der alten Folge nochmal anhören.
Ja, also weil du gemeint hast, Modernisierung, ja. Ich finde aber, dass man dem Spiel so krass anmerkt, dass das quasi ein Makeover, also da wurde ja jetzt wirklich an der Levelstruktur nicht wirklich was verändert von den
Spielen. An der Levelstruktur nicht, aber gerade im ersten Teil wurden in fast jedem, also quasi in jedem regulären Level, was jetzt kein Tournament ist, wurden diverse Levelziele hinzugefügt, weil im Originalspiel, ich habe mir auch dieses Jahr nochmal über den Emulator das richtige Original quasi von der PlayStation 1 mir mal zumute geführt, weil ich das als Kind nicht spielen konnte, da ich keine PlayStation besaß. Und das gab es halt nur für die PlayStation und für den N64. Oder anders gesagt, es gab es halt nie für den PC. Deshalb konnte ich das nie spielen. Und es gab im Originalspiel pro Level nur 5 Levelziele und da waren halt die meisten schon mit diesen Standards abgedeckt. Also sammel Skate, finde das versteckte Tape etc. Das heißt, die haben jetzt für jedes Level des ersten Teils nochmal zusätzliche Levelziele, die aber auch gut platziert sind und durchdacht sind und sich quasi mit der Struktur des zweiten Teils sehr gut ergänzen, hinzugefügt, um da nochmal quasi ein rundes Ding draus zu machen, dass wirklich auch jetzt auch beide Teile nebeneinander stehend wie aus einem Guss wirken, denn wenn man sich die Originalteile aus den 90ern anguckt, da merkst du noch einen sehr großen Unterschied zwischen den beiden Teilen.
Mhm. Ja. Ich meinte das vor allen Dingen in Bezug auf bestimmte Objectives, die, würde ich mal sagen, so heutzutage, wenn jetzt ein neues Skate-Spiel programmiert wäre oder würde, nicht mehr vorkommen würden, dass man über so einen Felsen irgendwie so halb schief springen muss, der jetzt nicht so gestaltet ist, dass es eindeutig ist, so optisch eindeutig ist, wie man drüber fahren muss und wie man abspringen muss, um dann ein bestimmtes Collectible irgendwie einzusammeln oder so. Man muss da ein bisschen rumprobieren. Also das ist alles so, oder auch dieses Downhill-Level, wie heißt denn das, wo man
Downhill-Jam.
Wo man übers Nee, ich meine, das Downhill-Level aus diesem Spiel. Nicht Downhill-Jam, ist ja ein eigener Teil.
Nee, das Level heißt tatsächlich Downhill-Jam in Tony Hawk 1.
Ach so, heißt es so? Ah ja, okay. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Aber da ist auch alles so ein bisschen krumm und schief und jetzt nicht perfekt darauf ausgerichtet, dass man so in einem flüssigen Manöver einmal von Anfang bis Ende durch kann, sondern man muss so ein bisschen seine Nischen und Winkel finden, aus denen das dann funktioniert. Und das, finde ich, war so ein bisschen auffällig, also hat so ein bisschen das eigentliche Alter der Ursprungsspiele verraten, als ich das gezockt habe. Aber das hat mir trotzdem, also mir hat es auch, abgesehen davon oder unabhängig davon, hat es mir echt viel Spaß gemacht und es kam auch zu einer Zeit heraus, als ich entweder gerade kurz vor der OP oder direkt danach auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen auch an meine Wohnung gefesselt war, nochmal zusätzlich zu allem, was dieses Jahr überhaupt so passiert ist. Und das war so das perfekte, einfach so stumpf durchballern in ein paar Tagen Spiel für mich.
Ja.
Das hat dann auch gereicht. Ich habe das danach, glaube ich, sogar deinstalliert und war aber glücklich. Also ich dachte jetzt nicht, oh scheiße, jetzt ist es schon vorbei, sondern ich dachte, ja, cool, hat ja. sich gelohnt.
Was ich halt spannend finde, auch gerade unter dem Aspekt, was du gesagt hast, ist halt so ein bisschen Fluch und Segen, denn klar, für dich ist es vielleicht dann irgendwie fummelig und nervlig, wenn nicht ersichtlich ist, wie man das jetzt machen soll oder dass es keine eindeutige Route gibt, um irgendwelche Objectives in einem Rutsch abzuarbeiten. Das wiederum macht es halt für mich dann wieder so spannend, da die Speedrun-Szene zu verfolgen und zu gucken, was die da für kreative Lösungen finden und das dann auch versuchen zu nachzustellen. Also gerade weil ja jetzt das Spiel auch intern einen Speedrun-Modus anbietet und weil sie ja genau wissen, dass das ein Reiz dieses Spiels ist. Insofern, klar, ist es dann, ja, ich kann deinen Punkt verstehen. Für mich war das einerseits, macht es dann diese Speedrun-Szene wieder spannend und das natürlich auch wieder dann wäre wieder schwierig gewesen, wenn du sozusagen bekannte Levelziele plötzlich umpositionieren würdest. Das würde ja auch wieder ein bisschen hätte wahrscheinlich zu viel Diskussionen gesorgt. Insofern war ich ganz zufrieden, wie sie es gemacht haben.
Ja, ich fand es auch charmant auf jeden Fall, dass es so ein bisschen altbacken an manchen Stellen war. Gut, dann aber zu einem Spiel, was nicht nur neu ist, sondern auch ein ganz aktuelles oder aktuelle Themen, muss man sogar sagen, aufgreift. Watch Dogs Legion.
Ich habe es gespielt, da ich ja ich habe mich auch sehr drauf, was heißt sehr drauf gefreut, ich muss kurz ausholen und mich da ranrudern. Ich war irgendwie gefühlt einer der wenigen, die den zweiten Teil sehr mochten. Da konnten ja wohl viele irgendwie mit dem, so mit diesem, ich sag mal, Hipster-Szenario nicht viel anfangen. Mich hat das gar nicht so gestört. Ich fand tatsächlich sogar, dass langfristig die ganzen Gestalten da doch auch recht sympathisch und liebenswert rüberkamen, je länger man an der Story dran geblieben ist. Und dass das Ganze ja auch ein bisschen so ein Augenzwinkern hatte. Und gerade weil es so irgendwie in Anführungsstrichen albern war, war dann so mein großes Manko am zweiten Teil, dass es überhaupt Waffengewalt gibt. Weil eigentlich sind das ja so naive, weltverbessernde Hacker, die halt irgendwo den da oben Streiche spielen, um die ein bisschen bloßzustellen. Und hatte dann halt die sehr naive Hoffnung, dass Watch Dogs Legion dann einfach, oder damals dachten wir, es würde Watch Dogs 3 heißen, einfach dann komplett auf Waffengewalt verzichtet und sich komplett auf das ganze Hacken und Social Stealth und so weiter verlässt. Und dann spielt es plötzlich in so einem dystopischen Brexit-England mit Privatpolizei etc. Da war ich dann von dem angekündigten Setting erstmal sehr enttäuscht. War dann relativ positiv überrascht, dass man es doch halbwegs pazifistisch und irgendwie vernünftig durchspielen kann. Es gab ganz wenige Stellen, wo ich mich sozusagen quasi in eine Ecke designt gefühlt habe, wo ich dachte, okay, jetzt hat sich hier mein gewünschter Approach scheint jetzt hier doch nicht zu funktionieren. Jetzt muss ich halt das irgendwie so spielen, wie die Entwickler das wollen, auch wenn das so von meinem quasi Headcanon her nicht hinhaut. Ich fand es insgesamt dann dadurch aber auch irgendwie flacher oder irgendwie so more forgettable als den zweiten Teil. Also ich habe zumindest an den zweiten irgendwie positivere Erinnerungen, was ich allerdings dem Teil, also jetzt dem neuen Teil irgendwie hoch anrechne, was aber wahrscheinlich die allermeisten komplett verpassen, sind halt die sozusagen das versteckte, in Anführungsstrichen versteckte Worldbuilding, was zum Beispiel in die Collectibles steckt oder auch in den Werbeplakaten, die man in der Welt sieht. Also da kommt tatsächlich leider in den reinen Missionen und in dem Storytelling nicht so super viel rüber, aber die, ich sag mal, die politischen Kommentare, die quasi in den, ja, zwischen den Zeilen dieses Spiels stecken oder halt in den Collectibles und in den Menüs und in den Radiosendungen, damit konnte ich sehr, sehr viel anfangen, aber es ist halt eben auch schade, dass das dann in Anführungsstrichen so versteckt ist und halt nicht vordergründiger im Spiel untergebracht wurde.
Ich würde gerne noch ein Bad hinzufügen und ein Ugly. Also gut, Spielwelt, ganz cool. Bad ist komplett egal ist, welche Spielwelt wir da gerade haben. Die Gameplay-Mechaniken sind komplett die gleichen wie immer in jedem Ubisoft-Spiel oder Watch Dogs-Spiel. Also wirklich, es ist einfach nur eine Kulisse und dann diese Kulisse wird genutzt, um halt das gleiche Spiel nochmal zu haben. Was ich sehr schade finde. Und Bad Ugly ist natürlich alles, was von Ubisoft dieses Jahr gekommen ist, was interne Politik oder interne...
Ja. Natürlich.
Alle Interner, die von Ubisoft Sorry. Kamen, von irgendwie sexueller Gewalt, Mobbing, ähnlicher anderer Art von krassem Psychoterror, muss man es ja schon nennen, was man da gelesen hat. Und wie wenig dann doch bisher gemacht wurde anscheinend, um das auch alles irgendwie zu ändern. Das, ja, ist alles eigentlich bei jedem Ubisoft-Spiel dieses Jahr, dieses Ugly auf jeden Fall. Genau, und mehr kann ich zu Watch Dogs Legion nicht sagen. Es ist kein schlechtes Spiel, es ist auch nicht wirklich ein richtig gutes Spiel, es ist das, was Last of Us 2 geschafft hat, das mich wenigstens aufgeregt hat, war bei Watch Dogs halt so komplette Gleichgültigkeit bei allem eigentlich. Was doch verwundernd sein kann, wenn man sich überlegt, was für krasse politische Themen das ist, weil das ist mich zumindest dann doch sehr kalt gelassen hat und ich alles ziemlich gleichgültig fand, war dann doch für mich zumindest der aussagekräftig. Fertig!
Da schließe ich mich euch beiden tatsächlich so ein bisschen an. Ich habe knapp 10 Stündchen reingesteckt und dann wurde es mir irgendwann doch zu viel vom selben. Ich mochte die Sprachnachrichten, die man so in der Welt finden kann. Ich mochte diesen Podcast, den man im Auto hören kann und so. Ich finde es nur doof, wie es in die Spielwelt eingebaut ist. So diese Sprachnachrichten, die ich, oder diese Textnachrichten, die ich finde, die kann ich nämlich wirklich nur lesen. So, ich würde einfach gerne durch die Welt laufen und sie mir anhören währenddessen. So, das funktioniert halt nicht. Ich muss im Menü bleiben und dann, naja, lese ich da halt irgendwie drauf los. Das finde ich halt irgendwie nicht sehr ansprechend. Diese Podcast-Sendung bricht immer ab, wenn du aus dem Auto aussteigst. Wenn du neu einsteigst, beginnst du von vorn.
Ach du meine Güte. Ich war super genervt.
Das ist so schade, weil es sind eigentlich Inhalte, die irgendwie das Spiel irgendwie so ein bisschen vorangebracht hätten. Und genau, spielmechanisch hat ja nicht super spannend. Gefühlt ist man jedes Mal in einer bewachten, bösen Zone und muss irgendeinen Terminal hacken. Aber was dabei passiert, ist irgendwie egal, weil du hackst immer einen Terminal. Teilweise klaust du Daten, teilweise lädst du welche hoch, teilweise versperrst du irgendwelche Zugänge, aber es fühlt sich spielmechanisch immer exakt gleich an und das ist halt schon irgendwie sehr, sehr schade.
Ja. Eine große Neuerung ist ja, dass man nicht einen zentralen Charakter spielt, sondern eine Legion sozusagen. Das ist etwas, was im Vorfeld auch sehr umstritten war. Wie habt ihr das empfunden? Stevie, würdest du sagen, das ist gut umgesetzt worden oder hat dadurch den einzelnen Charakteren, die man spielen konnte, das Profil gefehlt?
Ich finde die Idee total super und nett, aber die Umsetzung ist vor allem buggy gewesen, zumindest bei meinem Spielerlebnis.
Ach ja, inwiefern?
Auch mir irgendwie Gesichtsanimationen in so Cinematics und so entgleist sind oder generell die ganzen Körper entglitten sind. Das war teilweise sehr ulkig. Wie
ist der Körper entglitten? Das ist auch ein schöner Ausdruck.
Ja, ja.
Möchte ich gerne sehen.
Es war, also was ja ganz cool ist, irgendwie alle Charaktere, die du so spielen kannst, sind vertont, sehen irgendwie individuell aus und sind halt auch alle in diesen Zwischensequenzen dann richtig integriert. Aber es fühlt sich alles irgendwie clumsy an. Das fühlt sich so an wie so eine Tech-Demo für etwas, was mal noch richtig cool werden soll, finde ich. Und die Persönlichkeiten haben natürlich jetzt nicht viel Tiefe. Sie sind alle rekrutiert für die große Sache sozusagen. Und die haben natürlich irgendwie eine kleine Background-Story, die kannst du dann irgendwie im Charakterbildschirm nachlesen. Sie haben alle irgendwie eigene Fähigkeiten. Wenn du jetzt einen Bauarbeiter zum Beispiel rekrutierst, dann hast du mit dem auch bestimmte Fähigkeiten. Du hast irgendwie eine Nagelpistole am Start, du kannst irgendwie Drohnen rufen und so, was andere nicht können. Aber es ist natürlich keine krasse Spieltiefe. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt zu einem Charakter eine emotionale Bindung. So.
Ich finde auch, auf dem Papier ist das eine echt coole Idee. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, Tiefe ist mir in einem Watch Dogs komplett egal. Also Charaktertiefe. Wer erinnert sich noch an Aiden Pierce, den ikonischen Charakter? Ja, niemand halt, weil es ist halt alles flach wie eine Pfütze. Deswegen darauf hätte ich auch... Das finde ich, ist nicht mein größter Kritikpunkt. Mein größter ist eher so dieses... Die Idee dahinter ist ja eben, man rekrutiert eine Legion und man ist so, man wiegelt eine Stadt auf. Und wie macht man das halt, indem man irgendwie sagt, hier, alle wollen halt irgendwas haben immer, bevor sie rekrutiert werden. Und es ist so, nein, ich mache erst mit, wenn du meine Daten gelöscht hast oder mir Geld gegeben hast. Und dann ist es so, hier ist dein Geld, okay, ich mache jetzt mit, bing, bong, bong. Und das ist es halt so. Und dann denkst du so, ja, geil. Also das ist für mich
eher... Das ist Idealismus.
Ja, oder es ist halt so Kapitalismus, ist es, ne? Also das ist kein Idealismus, weil es ist ja kein Idealismus, der die Leute dazu bringt, sich anzuschließen gegen
die
großen Unterdrücker zu kämpfen.
Würde ich sagen, stimmt nicht so ganz, denn ich hatte mehrfach den Fall, also ich habe mir immer mal wieder, wenn ich interessante Leute gesehen habe, habe ich mir die halt gespeichert, aber ich habe mir dann jetzt nicht extra die Mission von denen geben lassen. Aber was wohl, ich weiß nicht genau, wie sie das quasi technisch lösen, aber das Spiel angeblich simuliert wohl komplett sozusagen dieses ganze soziale Netzwerk in diesem Spiel, wie die Leute, dass Leute sich untereinander kennen, verwandt sind, Freunde haben etc. Und ich zum Beispiel habe immer konsequent, weil das dauernd werden irgendwie am Straßenrand irgendwie Leute drangsaliert oder verhaftet, dann habe ich halt immer quasi heimlich denen geholfen, habe irgendwie dann dem Polizisten irgendwie einen Stromschlag gegeben, dass die Leute fliehen konnten und so. Und tatsächlich ist es so, dass ich plötzlich dann aus dem Nichts Leute, die ich irgendwann vor ein paar Tagen mal auf meine Liste gesetzt habe, haben sich dann von sich aus mir angeschlossen, weil sich halt rumgesprochen hat, hey, in meinem Freundeskreis, einer sollte verhaftet werden, DedSec hat den befreit, jetzt habe ich eine positive Meinung von denen. Also da sind wohl schon Systeme am Werk, die genau sozusagen, je mehr du dieses Spiel spielst und je mehr du sozusagen nicht mal mehr in die Mission, sondern einfach nur im freien Spiel am Straßenrand eben so machst. Es kann auch genauso sein, dass jemand, der dir eigentlich positiv gesonnen ist, wenn du dann plötzlich sinnlos auf der Straße anfängst, Leute zu überfahren, dass die dann plötzlich ein schlechtes Bild von DedSec haben. Ich kann nicht ganz genau quasi nachvollziehen oder verargumentieren, wie das System funktioniert, aber quasi für mich hat es immer wieder diese Momente gegeben, wo sich sozusagen langfristig meine auf dem ersten Blick relativ zufälligen Aktionen, wo ich dann einfach so spontan mal Leuten ausgeholfen habe auf der Straße, was jetzt nie ein Teil von der Mission war, sondern immer nur dieses reine, ey, da wird gerade jemand verhaftet, das kann ich nicht zulassen, ich befreie die kurz, dass das tatsächlich langfristig Auswirkungen hatte und sich immer mehr Leute von sich aus mir angeschlossen haben.
Dass es nicht einfach nur ein Glitch war?
Nee. Also dachte ich im ersten Moment auch so, hä, wurde jetzt die Mission einfach übersprungen? Eigentlich wollte der doch was von mir und so weiter. Aber dann habe ich mich da reingelesen und das ist wohl tatsächlich Teil der Simulation. Aber ich kann natürlich nicht sagen, wie viel dann, möglicherweise ist das einfach ein Zufallstrigger mit, sind wir auch, der ist jetzt 5 Tage auf deiner Liste gewesen, geben wir ihn dir einfach, auch möglich. Mhm. Aber zumindest das Spiel hat mir das Gefühl gegeben, dass ich sozusagen meine Aktionen im freien Spiel tatsächlich langfristig auf dieses soziale Netzwerk dieses Spiels ausgewirkt haben. Was eure Kritikpunkte aber dementsprechend jetzt nicht irgendwie schmälert, denn klar, es wirkt dann immer noch relativ beliebig und der einzige Grund, warum ich Charaktere gewechselt habe, war, weil die halt irgendeine spezielle Fähigkeit hatten, die ich brauchte, aber mit Ausnahme vielleicht von irgendwie meinen ersten 2 Startcharakteren, mit denen ich dann halt einfach 80% des Spiels gemacht habe, waren mir die anderen natürlich dann auch meistens egal. Es ist halt höchstens immer so ein bisschen Kopfkino, was mitspielt, wenn man halt weiß, oh, hier, das ist irgendwie mein Startcharakter war irgendwie eine Dichterin aus Schottland, die dann irgendwann nach London kam und irgendwie auch schon an die 60 war und so, dann hat man sich, bei den ganzen Gesprächen hat man dann immer so ein bisschen Kopfkino mitlaufen, wie die Person gerade so tickt. Die haben auch alle, hat ja Steve schon angesprochen, sehr gut vertonte, sehr markante Stimmen, also dann gerade noch mit dem Dialekt im Originalton. Da kann man dann schon viel reinlesen, aber es ist natürlich jetzt vom reinen Writing her ist wenig da, aber es ist halt trotzdem sag mal gut performt, dass man selber ein bisschen mehr was reinprojizieren kann.
Ja, und da gab es ja auch was durch die sozialen Medien gegangen ist, mitunter Schnitzer in diesen algorithmisch erstellten Biografien. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber da war diese eine Nummer, mit der, ich glaube, das war eine Erzieherin oder so, oder eine Grundschullehrerin oder eine Kinderärztin, die gleichzeitig aber auch ihren Job verloren hat, weil sie mit einem Patienten oder sowas angefangen hat. Wie war das?
Oder ich glaube, ja, das heißt irgendwie Job verloren, weil auf der Arbeit irgendwie mit einem
Schutzbefohlenen oder so.
Ja, ja, nicht so, aber es war halt so, man hat gemerkt, es waren so 2 Sätze, die einfach zusammengewürfelt wurden und die halt nichts abgepasst haben.
Oder was wahrscheinlich einfach ein Satz war, so generell für Leute mit irgendwie medizinischen Professionen, Therapeut, Chirurg, was auch immer, und dann irgendwie hieß es, ja, hatte halt ein Verhältnis mit einem Patienten, wo man sich wahrscheinlich nicht dabei fällt, bis man dann halt merkt, oh, Moment, es gibt ja auch Kinderärzte, da können wir das nicht bringen.
ja, dazu bröselt dieser Keks dann so ein bisschen. Aber scheint ja trotzdem insgesamt ganz gut gelungen zu sein dafür, dass es wahrscheinlich ein sehr komplexes Ding ist, sowas zu erstellen.
Es ist nett und ich würde mich freuen, wenn darauf auf, wenn, also ich sehe es ein bisschen wie Stevie, das ist jetzt ein cooles so Technikgerüst, um zu gucken, was ist eigentlich möglich, und darauf basieren kann man dann aufbauen und irgendwie noch smartere Systeme finden, die das alles ein bisschen organischer wirken lassen.
Ja. Wir haben noch ein paar Spiele auf der Liste, wir haben schon sehr lange geredet. Mein Konzept hat nahezu nicht funktioniert. Ich würde deswegen jetzt vorschlagen, wir heben uns die Spiele, die noch auf der Liste sind, auf für einen zweiten Teil. Und das sind aber auch nicht mehr so viele, wie wir jetzt schon besprochen haben. Das heißt, da können wir uns dann Zeit nehmen für jeden einzelnen Titel, da genauso ausführlich drüber zu reden, wie wir das jetzt schon getan haben. Und würde deswegen an der Stelle erstmal einen Schlussstrich für heute machen. Vielleicht in die Runde gefragt, dass ja hier alles ein Jahresrückblick sein soll. Nennt doch jeder mal jetzt noch so ein Highlight, was ihm gerade so auf den Lippen brennt, was er unbedingt den Leuten auch empfehlen möchte, was sie aus diesem Jahr noch nachholen sollten. Stevie, fang du doch mal an.
Oh, schwierig. Es gab für mich ein paar Überraschungshits. So kurzweilige Spiele, die man ganz gut... Genau, ich nenne nur einen und ich will jetzt gerade noch, welchen ich davon wähle. Und ich glaube, ich empfehle Crash Bandicoot 4. Sehr, sehr...
It's About Time, oder? Heißt es so?
Genau, ja. Genau. It's About Time, sehr, sehr coole, konsequente Weiterentwicklung der Ursprungsspiele. Lässt sich gut wegspielen an der Konsole. Es hat aber auch super coole, moderne, neue Ansätze für so ein Jump'n'Run. Hat Spaß gemacht.
Ist komplett an mir vorbeigegangen, aber spannend, umso spannender, dass du das erwähnst. Vielleicht gucke ich mir das mal an. Matthias, was hast denn du?
Ich habe ja Hades eigentlich schon gesagt, ich kann aber gerne noch was anderes als Hades sagen. Ich könnte auch Demon's Souls sagen, ich kann mir vorstellen, dass, obwohl das vielleicht Alex nicht noch sagen wird.
Und es ist auch noch auf der Liste. Spoiler!
Das ist auch okay, und da Demon's Souls auch viele Menschen sich das noch nicht kaufen können, weil es noch nicht nur für die PS5 rausgekommen ist, nenne ich einfach mal so. Einfach so, weil es mir gerade in den Sinn gekommen ist, Spiritfarer als ein Spiel, das sich mit dem Tod auseinandersetzt, gleichzeitig aber eine sehr gelungene Aufbausimulation ist. Das ist super, das kostet nicht viel, es ist ein Indie-Spiel, man unterstützt damit gute Entwickler und Entwicklerinnen, und das würde ich dann empfehlen, Spiritfarer.
Sehr schön. Wie sieht's bei dir aus, Alex?
Ich habe ein quasi sehr nischiges Spiel, weshalb ich vermute, dass es nicht auf deiner Liste ist. Es ist aber meines Erachtens innerhalb dieses nischigen Genres der wahrscheinlich beste aktuelle oder wahrscheinlich überhaupt Vertreter, und zwar ist das Desperados 3.
Ah ja, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, ob ich es mit aufnehme oder nicht, aber das hat ja jetzt nicht so einen krassen Medienbuzz gehabt.
Genau, eben leider nicht, aber es ist halt tatsächlich qualitativ gerade, also innerhalb dieses Genres, was die meisten Leute ja leider nicht auf dem Schirm haben, ist es wirklich fantastisch, aber es ist halt, ja, es ist kein Massenphänomen.
Ja, aber glaube ich auch, dass das sehr gut ist. Also wer sich für Echtzeitstrategie begeistern kann,
Echtzeit-Taktik,
der kommt da wahrscheinlich nicht
ist ein drum Unterschied.
Herum. Entschuldige bitte, du Nerd. Aber hast du natürlich recht. Für mich auch eines der absoluten Highlights des Jahres und meines Erachtens nach ein bisschen untergegangen ist Wasteland 3. Ein sehr, sehr umfangreiches, relativ klassisches, isometrisches Rollenspiel, was sich auch so ein paar Anleihen von so älteren BioWare-Rollenspielen, also sowas wie Baldur's Gate und sowas, entliehen hat in diesem postapokalyptischen Setting als Wegbegleiter der Fallout-Reihe, die sich ja ganz anders entwickelt hat. Wasteland ist relativ klassisch geblieben. Sehr umfangreich, also das ist eines dieser Spiele des Jahres, wo ich auch sehr, sehr viele Stunden reingesteckt habe und es auch durchgespielt habe. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Das kann ich jedem empfehlen, der vor allen Dingen einen einigermaßen guten PC hat, denn die PlayStation 4 und Xbox One... Heißt das Ding so? Ja. Oh Gott, ich komme schon mit den Konsolennamen bei Microsoft komplett durcheinander. Die sollen sehr, sehr buggy sein und auch jetzt durch Patches nicht wirklich anständig repariert worden sein. Von daher, PC-Spielern empfehle ich das. So, und bedanke mich an der Stelle auch fürs Zuhören an alle, die zugehört haben. Wenn ihr wissen wollt, welche Spiele wir in der nächsten Episode auseinandernehmen und besprechen, dann schaltet doch auch da wieder herein, oh Gott. Ja, ich löse auf, wer Glühwein getrunken hat, unter anderem während der Aufnahme. Genau, Dankeschön, danke auch an euch drei und einen wunderbaren Tag, wann immer ihr das jetzt hört. Ahoi.
Tschö.
Tschüss.
Ciao.